Mein erster Compliance-Moment war tatsächlich an meinem allerersten Arbeitstag, den ich überhaupt als Jurist, als fertiger Jurist hatte. Ja, am ersten Tag zeigte mir der damalige General Counsel mein Büro. Mein Büro, ausgerechnet mein Büro, war also noch kurz vorher ein Aktenstauraum gewesen, der STA Düsseldorf, im sogenannten Spürpanzerverfahren.
Die eigene Rolle auch besser zu verstehen und auch abzugrenzen. Wie weit muss ich gehen? Wie weit kann ich gehen? Für was bin ich zuständig? Für was bin ich nicht zuständig? Ich glaube, dass das ganz wichtige Impulse sind, die man sich als Person, die in der Compliance arbeitet, auch zunutze machen sollte. Herzlich willkommen zu einem neuen Compliance Bootcamp von Code of Sea, dem True Compliance Podcast von Loop. Hier sprechen wir über Compliance aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Martin Reichezeder, ich bin Compliance Officer, ich bin Mitgründer von Loop und für die nächsten Minuten Ihr Gastgeber. Bevor wir in das Thema einsteigen, darf ich mich noch einmal recht herzlich für das viele Feedback bedanken, für die letzten beiden Folgen, insbesondere für die Folge mit der Nadia Serafi-Stocker. Die hat sich das Feedback auch wahrlich verdient. Liebe Nadia, an dieser Stelle noch einmal einen ganz, ganz, ganz lieben Gruß. Das Feedback für deine Folge war großartig. Und auch vielen herzlichen Dank für das Feedback zu der Folge mit den Fuck-Up-Stories. An dieser Stelle ein besonderes Dankeschön an die Kolleginnen und Kollegen, die mir ihre eigenen Fuck-Up-Stories übermittelt haben und auch ihre Erfolgsgeschichten. Die verschwinden nicht in Schubladen, sondern mit diesen Folgen werden wir in Zukunft auch etwas machen. Das heißt, die sind nicht nur für mich, sondern die sind dann auch in weiterer Folge für die Compliance-Community. Wenn in der Zwischenzeit noch Ideen aufkommen, wenn in der Zwischenzeit noch weitere Fuck-Up-Stories oder auch Erfolgsgeschichten am Tisch landen, bitte nicht schüchtern sein, einfach E-Mails schicken an podcast@loop.at. Ich freue mich über weitere Geschichten, denn genau davon lebt auch dieser Podcast, aus der Praxis für die Praxis. Also bitte nicht aufhören, weiter die Geschichten schicken und für einen Inhalt sorgen für diesen Podcast. So, das zu dem. Wer mich kennt und wer den Podcast kennt, der kennt auch den Spruch von mir, niemand ist alleine erfolgreich. Das ist ein Grundsatz für mein eigenes Leben, das ist aber insbesondere ein Grundsatz für mein Verständnis von Compliance. Und das war auch der Grund für meinen Shoutout das letzte Mal im letzten Bootcamp für den ÖKOV, den österreichischen Compliance Officer Verbund. Und das ist so ein bisschen die Brücke zur heutigen Folge. Wir haben ja heute wieder ein Bootcamp, da kommen wir ins Tun, da kommen wir ganz viel auch in die Praxis von Compliance Officern. Und die Brücke, die bauen wir heute zu einem anderen Verbund, nämlich dem DICO, dem Deutschen Institut für Compliance. Und weil es ja so ist, dass man nicht alleine erfolgreich ist, habe ich mir für die heutige Folge etwas überlegt, eine kleine Überraschung oder vielleicht sogar eine zusätzliche Überraschung zu einer kleinen Überraschung. Und ich habe in der heutigen Folge einen besonderen Gast. Es ist mir eine besondere Ehre, eine ganz große Freude, dass einer der bedeutendsten Compliance Officer in Deutschland heute bei mir ist, aus München angereist. Er ist Chief Compliance Officer der BMW Group und er ist Vorstandsmitglied beim DICO. Herzlich willkommen, Christoph Klachold. Es ist schön, dass du da bist.
Martin, vielen Dank. Vielen Dank für die netten Worte und ich freue mich sehr, hier zu sein.
Wunderbar. Sehr schön, lieber Christoph. Du bist ja Zuhörer von Code of Sea, das weiß ich. Das Konzept in der Bootcamp-Folge ist ein bisschen anders als das Konzept in den Interview-Folgen. Heute gibt's keinen Mutmacher. Heute gibt's auch keinen Check-in. Im Bootcamp gibt's immer eine persönliche Empfehlungsrunde von mir. Und wir verzichten heute als erste Überraschung auf die Empfehlungsrunde. Wir werden die Empfehlungsrunde nämlich verbinden mit dem Thema und das heutige Thema ist, niemand ist alleine erfolgreich, Netzwerkarbeit im Verbund. Und ich habe es vorhin schon ganz kurz angeteasert, es geht um das Deutsche Institut für Compliance, es geht um den DICO. Und bevor wir da einsteigen und du uns erklärst, was ist der DICO? Was macht DICO? Was macht DICO auch so besonders? Und warum ist Netzwerkarbeit so wertvoll, insbesondere in der Compliance? Würde natürlich mich und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren. Wer bist du? Ja, was machst du? Und wieso? Wie bist du eigentlich als Chief Compliance Officer von BMW zu Compliance gekommen?
Ja, vielen Dank. Also Christoph Klarhold, studierter und promovierter Jurist. Zwei Kinder, schon erwachsen und auf eigenen Füßen unterwegs, wohne jetzt seit 2018 in München, bin da erst bei der Münchner Rück gewesen, jetzt bei BMW seit 2021, insgesamt ja doch mit 25 Jahren Berufserfahrung als Inhouse-Jurist, Compliance-Officer, ziemlich lange schon dabei. Ja, und wie bin ich zu Compliance gekommen? Ich meine, wahrscheinlich wie ganz viele, ungeplant und irgendwie völlig überraschend. Mein erster Compliance-Moment war tatsächlich an meinem allerersten Arbeitstag, den ich überhaupt als Jurist, als fertiger Jurist hatte. Ich bin so irgendwie als, ja, mit dem Ziel, Gesellschaftsrechtler zu werden, damals zu ThyssenKrupp gegangen. Da war ich ja ganz lange, habe da meine Laufbahn gestartet. Und ja, am ersten Tag zeigte mir der damalige General Counsel mein Büro und kratzte dann so mit dem Schlüssel über den Türrahmen. Da war nämlich noch, waren die Reste des staatsanwaltschaftlichen Siegels der Staatsanwaltschaft Düsseldorf, weil mein Büro, ausgerechnet mein Büro, war also noch kurz vorher ein Aktenstauraum gewesen, der STA Düsseldorf, im sogenannten Spürpanzerverfahren. Mhm. Und wird fast sagen, die Älteren unter uns erinnern sich. Das war nur wirklich ein hanebüchendes Thema. Da hatte damals in den, ich glaube sogar 80er Jahren, Thyssen sogenannte Spürfüchse, Spürpanzer an Saudi-Arabien verkauft. Damals wie heute der Nahostkonflikt eskalierte und man wollte da also zügig diese Panzer verkaufen, hat das auch gemacht. Der Kaufpreis damals betrug um die 400 Millionen D-Mark, davon 200 Millionen, also genau die Hälfte Kickbacks an Entscheidungsträger. Und das hat die Staatsanwaltschaft dann aufgerollt. In den seligen damaligen Zeiten war ja noch das in Deutschland, von Deutschland aus ins Ausland gezahlte Schmiergeld steuerlich absetzbar. Aber weil eben auch die Thyssen-Manager sich da bereichert haben und eben auch was von dem Schmiergeld abbekommen haben, hat sich dann die deutsche Staatsanwaltschaft und auch die Steuerverhandlungen dafür interessiert. Das ging bis zum BGA und wieder runter, hatte 1000 Verzweigungen. Aber das war so mein erster Tag und ich wurde eben, ja, mir wurde halt klar, also ich war total grün hinter den Ohren, ich habe das Unternehmen wie Thyssen gar nicht zugetraut oder ThyssenKrupp sowas Böses zu tun und es war insofern natürlich auch, war ich vollkommen naiv, weil, also das ganze Unternehmen war naiv, weil wir überhaupt nichts hatten, also keine Kontrollinstrumente, keine Nachforschungsmöglichkeiten, auch letzten Endes keine Prävention, um so etwas zu verhindern, aufzuklären und so weiter, sondern man saß halt im Schützengraben, hat sich gegen die Staatsanwaltschaft verteidigt, Kooperation war ein Fremdwort, also es war wirklich eine, ja, gute alte Zeit, wenn man so will, die zum Glück vorbei.
Hast du das Thema dann so lieben oder fürchten gelernt?
Genau, ich bin dann gleich Leiter des Arbeitskreises Korruptionsbekämpfung geworden, weil irgendwie hatte ich ja die Erfahrung wegen des Büros und so bin ich dann schrittweise in das Thema hineingekommen. Über viele Jahre und ja, seit 2012 bin ich dann Chief Compliance Officer von ThyssenKrupp gewesen und seitdem hat mich das Thema mit kleineren Ausflügen zurück ins Recht, jetzt jenseits der Compliance, nicht mehr verlassen.
Aber wie schön das ist, das nämlich auch zu hören, wie das früher tatsächlich war, weil jetzt ist es, wenn wir jetzt über Compliance sprechen, dann ist es völlig natürlich, dass wir jetzt über ein Compliance-Management-System sprechen, dass wir da über Prävention sprechen, dass wir da über Kooperationen sprechen, dass wir da über Beziehungsmanagement sprechen, dass wir über einen systemischen Ansatz sprechen und das war ja damals scheinbar noch nicht der Fall.
Nein, ich glaube, es gab diese alten Geschichten. Man hatte da seit den 50er Jahren so das Bekenntnis des Patriarchen, des ehrbaren Kaufmanns. Das waren die Dinge, die man hatte, aber mehr halt auch nicht.
Aber das gilt ja grundsätzlich immer noch. Also weil wenn man so Compliance im Sinne eines sich ordentlich verhalten, setzt ja auch den Rahmen. Aber man merkt, je größer die Organisation ist, desto mehr, ich würde jetzt mal sagen, menschelt es und es ist halt nicht jeder Mensch hat einen ordentlichen Hausverstand, ein ordentliches Bauchgefühl und einen richtig eingenordeten moralischen Kompass. Da braucht man halt dann entsprechende Strukturen. Ein spannender Einstieg in die Welt von Compliance.
Ja, das fand ich auch.
Super. So, jetzt wissen wir, wie du zur Compliance gekommen bist. Wir wissen, dass du ein absoluter Experte bist in der Compliance. Und wenn man die ein bisschen kennt und wenn man die ein bisschen verfolgt und wenn man die jetzt so zuhört, dann merkt man, wie du für dieses Thema brennst. Da ist eine große Leidenschaft auch dahinter. Und das zeigt sich natürlich auch in deiner Arbeit beim Deutschen Institut für Compliance. Ja, also DICO ist ein Verbund, ist eine Vereinigung von Compliance-Officern in Deutschland und du bist Vorstandsmitglied. Ja, das heißt, da erkennt man auch, dass sich diese Leidenschaft über deinen täglichen Job, über deinen Beruf hinaus entwickelt und du da auch tätig bist. Jetzt wäre natürlich die Frage, und das ist die Überleitung zum Thema, was macht DICO? Wer ist DICO? Was kann man sich jetzt in Österreich darunter vorstellen und Wo liegen eure Schwerpunkte? Vielleicht magst du ausführen, was DICO ist.
Ja, also erstmal ist DICO verbandelt und Kooperationspartner auch vom ÖKOV. Das heißt also, wir haben auch insbesondere im deutschsprachigen Raum jenseits jetzt Deutschlands Partner, sei es jetzt andere Compliance-Verbände oder auch andere Organisationen, die sich dem Thema Governance und Compliance verschrieben haben. Da Basel Institute for Corporate Governance sind Beispiele. Und in Deutschland nehmen wir für uns in Anspruch, die Stimme der Compliance zu sein. Das machen wir seit über 15 Jahren. Wir haben jetzt im letzten Jahr die 1000 Mitgliedermarke übersprungen.
Herzliche Gratulation.
Das war für uns sehr schön. Haben wir auch wirklich gefeiert. Das sind dann Unternehmensmitgliedschaften. Sind die liebsten, weil die haben auch höhere Mitgliedsbeiträge, aber auch viele, viele Einzelmitglieder. Mhm. Und das ist ein Verbund, der wirklich, ich glaube, in Deutschland was eben für dieses Thema seinesgleichen sucht. Wir sind alles dort Ehrenämtler, mit Ausnahme von einer Person, die wir jetzt seit dem letzten Jahr an Bord haben, die Anna-Maja Mertens. Wir haben also ob der Größe, der Komplexität und auch dem, was wir strategisch und inhaltlich vorhaben, uns entschieden, eine hauptamtliche Vorständin dazu zu nehmen. Das haben wir im letzten Jahr gemacht. Die ist jetzt mit dabei. Die Anna-Maja war vorher viele Jahre hier die Geschäftsführerin von Transparency International, deutsches Chapter. Ist also Profi in dem Bereich und bereichert uns da jetzt sehr. Aber sozusagen alle anderen, die sich jetzt fachlich engagieren, machen das im Ehrenamt, egal ob sie jetzt aus der Beratung kommen, ob sie aus Unternehmen kommen oder woher auch immer, Einzelanwälte sind, aus Wirtschaftsprüfer. Wir sind also crossfunktional, nehmen jeden auf, der sich für das Thema Compliance interessiert. Da gibt es keine Schranke, wir sind also kein Berufsverband. Und wovon werden wir getragen? Also zuallererst natürlich mal von einer extrem tollen Geschäftsstelle mit dem Kai Fein und den vielen anderen, so viele sind es nicht, aber 6, 7 sind es, die uns eben aus der Geschäftsstelle heraus das Leben erleichtern und all die ganzen organisatorischen Themen machen. Und das Zweite ist eben, dass wir immer sozusagen ganz klar postulieren, die Arbeitskreise von DICO ist sozusagen das Herz. Da wird die Arbeit gemacht, da kommen die Produkte her und da wird auch letzten Endes der Puls gegeben.
Und dort engagiert man sich auch als
Mitglied. Da engagiert man sich. Da ist wirklich Engagement gefragt. Wir haben natürlich jetzt einen Vorstand, wir haben auch einen Verwaltungsrat. Das ist natürlich Führung, Orchestrieren, Richtung vorgeben. Aber die Arbeit wird im Arbeitskreis gemacht. Also beispielsweise der Arbeitskreis interne Untersuchungen, der hat nicht nur einen Standard. Standard ist sozusagen unser ja, Premium-Produkt, Leitlinie kommt dann darunter, aber der Standard soll Standard setzen. Aber die machen eben nicht nur einen Standard, also ein Stück Papier, in dem sie beschreiben, wie interne Untersuchungen gehen, sondern die machen auch ganz viele Veranstaltungen. DICO-Talks, Webinare, Praxisaustausch, da kommen dann Staatsanwälte dazu und da kommen andere aus der Praxis dazu. Als wir noch in Deutschland über Gesetzesänderungen gesprochen haben, haben wir natürlich viel das Verbandssanktionengesetz dort diskutiert. Und das ist schon ein Privileg, das wir bei DICO haben, durch die Größe, auch durch die Vernetzung, auch durch die Kontakte in die Politik, haben wir eine gewisse Anziehungskraft. Und die Leute kommen zu uns und freuen sich mit DICO gemeinsam auch solche Entwicklungen, sei es jetzt aus der Praxis oder sei es eben auch rechtspolitisch, zu diskutieren. Und das ist ob des Mixes, den wir da haben, mit den vielen, vielen Fakultäten. Ganz toll. Last not least wird das Ganze abgerundet durch einen wissenschaftlichen Beirat mit dem Professor Markowitz, vielen anderen Wissenschaftlern, die da ganz toll auch Impulse geben, ja, uns also sozusagen den richtigen wissenschaftlichen Schliff geben. Und insofern haben wir dort ja alles beisammen, um die Compliance in Deutschland voranzubringen und gut zu vertreten, hoffe ich.
Das ist hervorragend, weil darum ist der Titel auch so passend. Mit niemand ist alleine erfolgreich, Netzwerkarbeit im Verbund. Weil in Wahrheit, wenn ich dir so zuhöre, ist das ganz viel Netzwerkarbeit und ihr schafft eine Community. Das heißt, als Compliance Officer, als Mensch, der ganz frisch in die Compliance kommt, der findet oder die findet in dieser Organisation auch eine Heimat. Und Personen, die sich austauschen und von denen man auch lernen kann, das ist etwas, was wunderbar ist, weil zumindest bei uns in Österreich ist es noch immer sehr schwierig, dass man im Rahmen der Ausbildung, sei es jetzt auf der Universität oder sei es jetzt auch in den höher bildenden Schulen, mit dem Thema Compliance in Berührung kommt. Also selbst beim rechtswissenschaftlichen Studium komme ich mit Compliance nicht in Berührung. Und darum ist Verbandsarbeit, Verbundarbeit, Vereinsarbeit unfassbar wichtig, auch bei uns in Österreich. Und darum auch nochmal danke, dass du auch den Shoutout in Richtung ÖKOV nochmal gemacht hast, weil ich persönlich erachte genau diese Zusammenarbeit und dieses auch über den Tellerrand hinausblicken, nämlich über das eigene Unternehmen hinaus, wie machen es denn andere, im Verbund auch mit wissenschaftlicher Expertise, das finde ich großartig. Und darum verdient auch DICO eine eigene Folge bei Code of Sea. Also das muss man an dieser Stelle schon mal sagen, das ist ganz großartig, was ihr macht. Vielen herzlichen Dank für diesen Shoutout und für diese Ausführungen. Jetzt würde mich natürlich als Österreicher nur interessieren, kann ich als Österreicher Mitglied werden bei DICO? Ist das möglich oder ist das rein auf Deutschland begrenzt?
Nein, das ist, also wir sind freuen uns über jeden, der zu uns kommt. Es ist natürlich, wir haben zwar auch Produkte auf Englisch, die Leitlinien, die Standards gibt es auf Englisch, aber es ist natürlich schon ein bisschen auf das Deutschsprachige fokussiert. Aber wir haben viele Mitglieder aus der Schweiz, aus Österreich und freuen uns da jederzeit über Zuwachs.
Ja, super. Also das ist eine Einladung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Also so hätte ich das jetzt verstanden. Unbedingt DICO anschauen, unbedingt auch über eine Mitgliedschaft nachdenken. Dass wenn ich sage, über den Tellerrand hinausschauen, dann muss man sagen, auch über die eigene Grenze hinausschauen. Compliance selbst kennt keine Ländergrenzen in der Regel. Das heißt auch schauen, was die Nachbarinnen und Nachbarn machen. Und wenn man schon so nett eingeladen wird, dann sollte man sich das zumindest einmal anschauen. Und nach dem, was du jetzt ausgeführt hast, klingt das ja hervorragend. Du hast gesagt, ihr macht auch ganz viel Themenschwerpunkt oder Arbeit in Themenschwerpunkten. Das sind diese Arbeitskreise. Jetzt lass uns ganz kurz nur vielleicht in das Thema Compliance ein bisschen eintauchen, damit man ein bisschen ein Gespür kriegt, was in diesen Arbeitskreisen so passiert, insbesondere worüber ihr bei DICO auch im Zusammenhang mit Compliance nachdenkt. Und die erste Frage, die mir dazu einfällt, ist unser eigenes Rollenverständnis, die eigene Rolle. Wie glaubst du, hat sich denn die Rolle von Compliance oder der Compliance Officer in den letzten Jahren verändert und wo wird sie sich hin verändern? Gibt es da irgendeinen Impuls, irgendeine Idee, irgendetwas, wo ihr darüber nachdenkt und sagt, das muss man am Schirm haben, wenn man jetzt in die Compliance kommt?
Es ist ganz witzig, dass du das sagst, weil wir haben gerade eine Mitgliederumfrage gemacht im Rahmen jetzt unseres laufenden Strategieprojektes, das wir gerade aufgesetzt haben. Und da kam der Impuls auch, also sozusagen die Veränderungen, die Anforderungen an den Compliance Officer, die Compliance Officerin, das Berufsbild nochmal stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Das werden wir also uns noch stärker vornehmen, weil wir natürlich oft die Impulse unserer Mitglieder auch hören. Ich glaube, heutzutage merkt man das vor allem in der inhaltlichen Arbeit. Was meine ich damit? Wir haben früher mehr oder weniger ja überhaupt gar keine Regulierung gehabt zum Thema Compliance. Es gab die materiell-rechtlichen Vorgaben, du darfst nicht bestechen, du darfst keine Kartelle bilden und so weiter. Aber es gab ja eigentlich überhaupt gar keine Vorgaben dazu, wie man das machen soll. Du hattest vorhin schon gesagt, heute sind wir alle bei einem Compliance-Management-System mit Prevent, Detect, Respond. Aber es gibt ja eben mehr und mehr Gesetze, die dezidiert vorschreiben, wie das geht. Und ich glaube, das hat sich massiv verändert. Früher hat es eigentlich ausgereicht, wenn man als Compliance-Officer, sag ich mal, irgendwie ein Jurist war, der auch mal was anderes machen wollte. Dann, glaube ich, kam dazu, durch die ganzen Skandale, das Thema interne Untersuchungen, die man lernen musste, wo man sozusagen vom Hoch- zum Querformat ging, wo man plötzlich in Prozessen denken musste. Und dann kam ja eigentlich mit der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung, das erste Gesetz, was dezidiert vorgeschrieben hat, was alles zu tun
Richtig.
Ist. Bei den Banken, bei den Versicherungen war das immer schon ein bisschen anders, aber in der klassischen Industrie, im Handel, haben wir dadurch erst gelernt, lernen müssen. Und das wird ja immer extremer. Jetzt haben wir Dinge wie die Entwaldungsverordnung. Liegt jetzt nicht bei jedem Compliance Officer ganz oben auf dem Tisch vielleicht. Aber das sind Dinge, die machen ganz dezidierte Organisationsvorgaben. Und wer das nicht beachtet, ist allein schon deshalb in der Haftung. So kann man eigentlich jede Menge Gesetze durchgehen. Also ich glaube, die Fähigkeit sozusagen in Prozessen, in Organisationsstrukturen zu denken, auch natürlich die IT dahinter abzudecken, immer mehr natürlich das Buzzword schlechthin, AI dabei stärker zu nutzen, sei es jetzt sich der Gefahren der AI bewusst zu sein, also AI-Governance, sei es aber auch die Chancen zu nutzen, all das kommt. Und dann gibt es, glaube ich, eine zweite Entwicklung, die ist eigentlich nicht neu, aber sie wird jetzt nochmal prägnanter und spürbarer. Wir haben jetzt unser Dico-Forum, was jetzt Werbeblock Nummer 2, also Mitgliedschaft und jetzt das Forum. Da kann man auch als Nichtmitglied hingehen. Das ist Ende September jetzt in Berlin traditionell. Und wir werden das Forum unter das Motto stellen, Compliance in der Zerreißprobe. Und das ist ja so, ja. Überall werden die Budgets knapper, die Anforderungen gehen hoch. Wir haben wahnsinnig viele geopolitische Verwerfungen. Das bleibt ja nicht ohne Folge. Und der Compliance Officer, glaube ich, hat es immer schwerer zu stehen. Absolut. Also unabhängig zu bleiben, auch mal zu sagen, nein, so geht's nicht oder mit den Ressourcen komme ich nicht aus. Gleichzeitig aber natürlich die berühmte helfende Hand auch zu spielen, also nah am Business zu sein, wirklich zu unterstützen. Aber das zerrt, glaube ich, schon gewaltig. Und dafür braucht es eine gewisse innere Haltung, eine Fähigkeit auch mal sozusagen sich zurückzuziehen, um dann wieder sozusagen nah am Kunden, am Mandanten zu sein, aber auf keinen Fall Wellenreiter, Fähnchen im Wind zu werden. Und das ist auch etwas, was sich in der Gemeinschaft deutlich besser bewerkstelligen lässt im Netzwerk als eben beim berühmten Einzelkämpfer. Der wird im Zweifel das nicht aushalten. Und deshalb ist das etwas, was wir natürlich intensiv bei Dico einfach durch die Gemeinschaft auch sicherstellen.
Und das ist wunderbar, weil jetzt ist ja die Realität von sehr vielen Kolleginnen und Kollegen die, dass die Compliance zusätzlich machen. Also gerade bei uns in Österreich ist es ja so, dass es nicht so viele Unternehmen gibt, die sich wirklich eine Compliance-Organisation leisten, sondern da übernimmt die Rechtsabteilung sehr oft auch die Rolle der Compliance. Bei mir ist das selbst so, ja, ich bin selbst Leiter einer Rechtsabteilung, ich bin selbst Compliance Officer oder Group Compliance Officer, ich bin aber noch verantwortlich für das Thema Versicherungen, ich bin nur verantwortlich für das Thema Contract und Claim Management. Da kommen so viele Hüte, die man aufgesetzt bekommt. Und das geht jetzt nicht nur mir so. Ich glaube, das geht ganz vielen anderen Kolleginnen und Kollegen auch so. Und darum ist genau dieser Hinweis, dass im Verband, im Verbund, in einem Verein hier auch Unterstützung geboten wird und auch Methoden erarbeitet werden, wie man sich denn auch strukturiert, um auch möglicherweise die eigene Rolle auch besser zu verstehen und auch abzugrenzen. Wie weit muss ich gehen? Wie weit kann ich gehen? Für was bin ich zuständig? Für was bin ich nicht zuständig? Ich glaube, dass das ganz wichtige Impulse sind, die man sich als Person, die in der Compliance arbeitet, auch zunutze machen sollte. Und ich möchte nur ganz kurz auf das Thema Gesetze gehen und auf das Thema Regulatorik, weil ich deine Ausführungen so wichtig finde, weil du genau das beschrieben hast, von dem ich auch immer rede, nämlich, dass die Gesetze per se nicht schlecht sind, sondern die Gesetze sind in Wahrheit eine Prozessbeschreibung. Jetzt gibt's Gesetze, die sind mal besser, mal weniger gut, aber im Grunde geben sie uns Spielregeln vor und auch Prozesse vor. Das war bei der Datenschutzgrundverordnung so. Das ist auch in Wahrheit beim Hinweisgeberinnenschutzgesetz so. Auch das sagt ganz klar, wie muss der Prozess sein? Wer ist verantwortlich? Was muss ich tun? Auch im Sinne der Prävention, im Sinne auch des Kompetenzaufbaus meiner Organisation. Auch das Need-to-Know-Konzept. Das nächste ist der EI-Act. Auch der EI-Act sagt uns ja in Wahrheit, was ich tun soll. Die Unternehmen sind nur sehr oft überfordert und wissen nicht, wie sie das Thema angehen sollen. Und da ist es dann ganz oft die Compliance oder die Rechtsabteilung, die Hand hebt und sagt, ich übernehme mal das Thema und ich schaue mir das einmal an und versuche das auch in Prozesse zu gießen. Das ist ganz wichtig, auch für die Unternehmensleitungen, die sich den Podcast anhören, zu verstehen, dass die Regulatorik oft auch gut ist im Sinne von, ich weiß jetzt, wie ich es machen soll. Weil bei der Lieferketten-Sorgfalt, also der Schutz und die Wahrung der Menschenrechte ist nicht neu. Das ist jetzt nicht etwas, was durch den Green Deal gekommen ist. Jetzt durch die Lieferketten-Sorgfalt kriege ich das erste Mal als Unternehmen auch ein bisschen ein Gespür, was muss ich denn tun und wie kann ich es denn tun in der Due Diligence meiner Lieferanten, um festzustellen, ob es dort Verstöße gibt oder nicht. Ist das an der einen oder anderen Stelle zu Ende gedacht, dass lässt Raum für Diskussionen, aber ich bekomme durch die Regulatorik auch immer einen gewissen Prozess mitgeliefert und das sollte man nicht vergessen bei dem ganzen Bashing, das unsere Parlamente an der einen oder anderen Stelle auch bekommen aufgrund der Regulatorik, die sie uns liefern. Das wollte ich nur ganz kurz gesagt haben und dann haben wir auch schon Raum für eine weitere Überraschung und zwar wir haben das große Vergnügen, eine kleine Überraschung zu verkünden. Und das ist eine Kooperation. Und zwar Dico und Loop mit Code of C haben eine Kooperation gestartet. Und das ist heute quasi der Auftakt für die Kooperation. Die Zusammenarbeit wird erfolgen im Rahmen des Podcasts. Dico wird sich bei Code of Sea bei den Bootcamp-Folgen beteiligen mit Inhalt, mit Gästen, mit Themenschwerpunkten. Und wir werden gemeinsam das Thema Compliance im Rahmen des Podcasts bearbeiten und dem Thema eine entsprechende Reichweite geben, die Code of Sea zum Glück schon hat. Und ich freue mich wirklich besonders, dass Dico und Loop mit Code of Sea da in Zukunft zusammenarbeiten werden.
Lieber Martin, wir freuen uns auch ganz besonders. Ich danke an der Stelle der Bettina bei uns aus der Geschäftsstelle, die das sozusagen operativ nach vorne getrieben hat, unermüdlich, bis wir dich gefunden haben und zusammengekommen sind. Wir haben uns schon lange als Dico gewünscht, auch Podcasts zu machen. Jetzt ist das nicht unser Kerngeschäft, aber es rundet das, was wir an tollen inhaltlichen Produkten haben, wunderbar ab. Und es gibt uns die Möglichkeit, uns auch nochmal anders, erfrischend, wie ich finde, vielen Dank, Martin, zu präsentieren. Und das ist eine große Freude und wir sehen dieser Kooperation mit großer Spannung entgegen und wollen da viel beitragen.
Vielen lieben Dank. Ich freue mich ganz besonders. Ich freue mich auch über die Reichweite, die dadurch entsteht. Ich freue mich natürlich, weil es dem Thema nützt und weil es uns Compliance Officer auch die Möglichkeit gibt, von anderen zu lernen. Und das ist auch der ursprüngliche Impuls gewesen für diesen Podcast, Compliance-Inhalte zu liefern, Compliance, den Zugang zu Compliance zu vereinfachen und Kolleginnen und Kollegen auch den Zugang zum Thema, zu Prozessen, zu Maßnahmen zu erleichtern und zu lernen, wie andere Kolleginnen und Kollegen mit gewissen Themen auch umgehen. Und da ist natürlich die Zusammenarbeit mit Dico hervorragend, weil natürlich der Schatz an Erfahrungen durch eure Mitglieder natürlich ein besonderer ist. Also noch einmal auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank. So, also hätten wir das auch verkündet. Wunderbar.
Sehr gut.
So, lieber Christoph, es gibt ja noch ein weiteres wiederkehrendes Element. Also wir haben heute verzichtet auf den Mutmacher, wir haben verzichtet auf den Check-in, wir haben die Empfehlungsrunde aus dem Bootcamp heute in ein Thema verwandelt, aber ein wiederkehrendes Element, das gönnen wir uns heute schon und das ist unser Code of Sea C-Wort. Ich habe ja in den Bootcamp-Folgen darf ja ich auch immer ein C-Wort mir einfallen lassen, aber du bist mein Gast, also darfst du mit deinem C-Wort anfangen. Lieber Christoph, was ist Compliance für dich in einem Wort?
Weil es die Folge ist, Dico.
Hervorragend, hervorragend. Mein C-Wort für heute, also mein C-Word, das passt perfekt eigentlich zu dem, was du gesagt hast. Also du sagst Dico, ich sag Kooperation. Ja, insofern haben wir zwei wunderbare C-Wörter gefunden für das Thema Compliance. Lieber Christoph, vielen herzlichen Dank, dass du zu mir gekommen bist, dass du extra von München nach Linz gefahren bist. Es war mir ein Fest.
Sehr gerne. Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Martin.
Super. So, meine Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, wenn Ihnen Code of Sea generell gefällt, dann freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung auf der von Ihnen genutzten Podcast-Plattform. Aktivieren Sie bitte bei Spotify die Glocke, folgen Sie dem Podcast und mir gerne auf LinkedIn und auf Instagram. Und wenn Sie darüber hinaus Fragen haben zur Software von Loop, dann einfach unter www.loop.at Kontakt mit uns aufnehmen. Unser Versprechen ist immer aus der Praxis für die Praxis. Die Infos hierzu gibt's in den Shownotes. Und folgen Sie bitte auch Dico. Besuchen Sie die Webseite www.dico-ev.de. Werden Sie Mitglied, also folgen Sie der Einladung und engagieren Sie sich aktiv mit Gleichgesinnten im Thema Compliance. Und bis zur nächsten Folge bleibt mir nur noch zu sagen, bleiben Sie compliant, bleiben Sie ein guter Mensch. Ihr Martin Reichezähler. Diese Folge ist powered by Dico, dem Deutschen Institut für Compliance und Ihrer Stimme für Compliance.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.